Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Wenn an einem Tag Medaillen im Fechten, in der Leichtathletik und im Turnen vergeben werden, dann klingt das nach Olympischen Spielen. Ganz so groß sind die Finals in Berlin dann nicht, auch wenn das Olympiastadion natürlich einer der Schauplätze ist. Aber die Kombination von verschiedenen deutschen Meisterschaften, geballt an wenigen Tagen, ist einer der Wege für Sportarten, abseits des Fußballs mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Den ersten Tag heute fasst Jens-Christian Gußmann zusammen.
Schwimmerin Sarah Wellbrock, unter ihrem Geburtsnamen Köhler noch Olympiadritte in Tokio, und Turner Lukas Knauser. Das sind die bekanntesten deutschen Meister am ersten Wettkampftag der Finals in Berlin. Die neue Magdeburgerin Wellbrock gab ihrem Jura-Examen den Vorzug, verzichtete auf die WM in Budapest und holte sich trotz Trainingsrückstands den Titel über 1500 Meter Freistil.
Es läuft gut auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade in dem Stadion, wo ich froh bin, wenn die Klausuren rum sind tatsächlich und ich wieder voll ins Training einsteigen kann.
Der Olympia-Zweite Lukas Knauser hat schwierige Wochen hinter sich. Erst ein Motivationsloch nach dem Turnsilber von Tokio, dann noch Probleme mit der Schulter. Umso mehr freute sich der Bayer über den Mehrkampftitel.
Ich wollte jetzt heute wieder den Einstieg finden in das Jahr und es ist mir super geglückt und ich bin super zufrieden. Ja, am Ende stehe ich ganz oben und habe meinen Titel verteidigt, deswegen super gelaufen.
Am Brandenburger Tor schickten die Leichtathleten die Kugelstoßerinnen in den Ring. Vor der beeindruckenden Kulisse gelang Sarah Gambetta vom SV Halle knapp die Titelverteidigung. Schon der erste Stoß war ihr bester.
Waren ja am Ende 5 cm, aber ich glaube für die Zuschauer war es cool, weil es einfach das versprochene Duell war. Und ja, hat trotzdem Spaß gemacht.
Zum 11. Mal deutsche Florettmeisterin. Dieses Kunststück gelang Anne Sauer aus Baden-Württemberg. Bei den Männern gewann Matjaž Szabo aus Dormagen den Säbeltitel.
Sarah Wellbrock hat also die Weltmeisterschaft für ihre Klausuren sausen lassen. Auch deswegen ist das deutsche Team bei der Schwimm-WM in Budapest sehr klein und musste heute wieder zuschauen, als es um die Medaillen gegangen ist. Lars Becker.
3-mal WM-Silber für den DSV in Budapest und dann der 2. Finalabend hintereinander gänzlich ohne deutsche Beteiligung. Das Highlight, das Generationenduell zwischen der Weltrekordhalterin Sarah Sjöström aus Schweden und der gerade 18-jährigen Molly O'Callaghan über 100 Meter Freistil. Die Australierin setzte sich im Schlussspurt knapp vor der routinierten Sjöström durch. Am Vormittag hatte Isabel Gose als Vorlauffünfte über 800 Meter Freistil sicher das Finale am Freitagabend erreicht. In ihrem 3. Finale in Budapest will die Magdeburgerin endlich ihre erste Medaille bei einem Großereignis im 50-Meter-Becken holen. Bereits am Freitagvormittag sind die 3 deutschen Silbermedaillen Gewinner wieder in Vorläufen gefordert. Anna Elend über 50 Meter Brust und die beiden Magdeburger Trainingskollegen, der Titelverteidiger Florian Wellbrock und Lukas Mertens über 1500 Meter Freistil. Dieses Finale dürfte am Samstag der Höhepunkt des Abschlusstages werden. Deutschlands Wasserballer stehen vor dem WM aus. Nach dem 11:12 zum Auftakt gegen Japan kassierte das Team des neuen Bundestrainers Peter Porobic gegen Kroatien eine 9:13 Niederlage.
Geben wir dem Turnier in Katar eine Chance. Das hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff noch im Dezember gesagt über die Fußball-WM im Wüstenstaat. Auch wenn nicht alles gut sei in Sachen Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, habe sich bereits viel verbessert in Katar. Man müsse darauf drängen, nur dass das nachhaltig geschehe. Die übliche Verteidigungslinie, die auch gerne von der FIFA bemüht wird, trotz Berichten von Menschenrechtsorganisationen, die seit Jahren die Vergabe kritisieren. Und erst jetzt scheint auch Bierhoff ein wenig umzudenken. Daniela Müllenborn berichtet.
Inzwischen sieht Oliver Bierhoff die Vergabe der Fußball-WM an Katar sehr kritisch. Der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie würde seiner persönlichen Bekanntschaft aus der LGBTIQ-Gemeinschaft nicht ohne größere Bedenken zu einer Reise nach Katar raten. Das sagte er als Reaktion auf Recherchen von NTV und RTL. Der Bekannte stamme aus der arabischen Welt und lebe ständig in Angst, erwischt zu werden. In Katar ist Homosexualität per Gesetz verboten. Homosexuelle Handlungen sind strafbar. Zwar hatte Emir Tamim bin Hamad Al-Thani zuletzt beteuert, zur WM, die vom 21. November bis 18. Dezember in Katar ausgetragen wird, seien alle Menschen willkommen. Er fügte aber hinzu, die Besucher müssten die Landeskultur respektieren. Homosexuellen Fußballern riet Pierre Mann vom Verein Discover Football, mit Blick auf die Strafbarkeit von Homosexualität in Katar, zuletzt von einem Coming-out vor dem Turnier ab.
Dann würde ich mich auch eher bedeckt halten, ne? Weil im Zweifelsfall, wie gesagt, stehen eben homosexuelle Handlungen in Katar unter Strafe. Und da würde ich mir natürlich irgendwie auch zweimal überlegen, ob ich dann mich vor der Männer-WM eben oute oder in dem Fall weiß ich nicht, vielleicht meinen Partner nach dem Spiel küsse, wie es ja halt gang und gäbe ist, dass das halt heterosexuelle Spieler mit ihren PartnerInnen machen.
Passend zu Oliver Bierhoffs Bedenken an der Lage Homosexueller in Katar hat der DFB einen weiteren Schritt pro Diversität gemacht. Der Verband verabschiedete Regelungen zum Spielrecht trans-, inter- und nicht-binärer Personen. Diese Regelung sieht im Kern vor, dass Spielerinnen und Spieler mit dem Personenstandseintrag divers oder ohne Angabe künftig selbst die Entscheidung treffen können, ob ihnen die Spielberechtigung für ein Frauen- oder Männerteam erteilt werden soll. Das gilt auch für Spielerinnen und Spieler, die ihr Geschlecht angleichen lassen.
Und in der Bundesliga hat Martin Hinteregger seine Karriere beendet mit 29 Jahren. Der Verteidiger von Eintracht Frankfurt war in den vergangenen Tagen in die Kritik geraten, weil er mit einem Rechtsextremen in Österreich ein Fußballturnier organisiert hatte. In seiner heutigen Mitteilung verurteilt Hinteregger rechtes Gedankengut aufs Schärfste. Er habe bereits seit Herbst über einen Rücktritt nachgedacht, auch wegen mentaler Probleme. Hinteregger hatte schon im vergangenen Jahr offen über seine Depression gesprochen, die er nach seinem Wechsel zur Eintracht hatte. In München sind heute die BMW Open im Golf gestartet und es könnte das vorerst letzte Mal sein, dass Martin Keimer an ihnen teilnimmt. Denn Keimer ist ja einer der Spieler, die bei der neuen LIV-Golf-Serie mitspielen. Turniere mit wenig sportlichem Wert, aber finanziert mit Milliarden aus Saudi-Arabien. Die Diskussion über diese Serie versucht Keimer jetzt erstmal hinter sich zu lassen. Am ersten Tag in München ist ihm das ganz gut gelungen. Bester Deutscher war aber ein anderer, berichtet Taufik Khalil.
Mit Nikolai von Dellingshausen gelingt einem deutschen Golfer die drittbeste Runde des Tages. Der 29-jährige Rheinländer braucht auf dem Par 72-Kurs nur 64 Schläge und spielt eine 8 unter Par. Ein Traumergebnis an einem traumhaft schönen Golftag.
Ja, auf jeden Fall. Das war das, was ich mir irgendwie vorgenommen habe, hier so gut wie möglich in das Turnier zu starten. Dass jetzt eine 8 unter geworden ist, ist auch einfach ein schönes i-Tüpfelchen nochmal gewonnen. Aber ich habe echt gut gespielt, bin sehr, sehr happy mit der Runde.
Besser waren nur der Chinese Hao Tong Li und der Niederländer Dan Huizing, wobei Li mit seiner 62er-Runde den Platzrekord einstellen konnte. Stark auch Martin Keimer. Der Sieger von 2008 steigert sich nach schwachem Start und spielt eine 66.
Tennis ist eine Sportart, in der Traditionen wichtig sind. Wenn die Spielerinnen und Spieler in Wimbledon ab dem Wochenende aufschlagen, dann tun sie das bitte in Weiß, so wie die Kleiderordnung aus dem 19. Jahrhundert das eben vorgesehen hat. Und während des Spiels Anweisungen von einem Trainer oder einer Trainerin zu bekommen, auch nicht erlaubt. Bei den Männern soll Coaching im Spiel aber bald möglich sein. Marcel Stober über die Regelrevolution.
Anders als in den meisten Sportarten ist Coaching im Herrentennis nicht nur verpönt, sondern verboten. Ähnlich wie Schläger zertrümmern oder unsportliches Verhalten kann es vom Schiedsrichter bestraft werden. Und das passiert häufig. Die Regeländerung könnte vielen Spielern das Leben erleichtern. Deutschlands Nummer 2, Oskar Otte, sagt, Coaching ist ohnehin schon alltäglich, auch bei ihm.
Davor wurde schon viel gecoacht, da gab es immer wieder Diskussionen. Ja, es ist ja eigentlich nicht erlaubt, aber es macht natürlich jeder. Also es sind nur manchmal kleine Handzeichen oder kommen ein bisschen mehr Beine oder bewegt sich ein bisschen mehr, bleibt locker, atmet mal tief durch. Mehr ist das aktuell nicht.
Ein Problem der aktuellen Regel: jeder Schiedsrichter bewertet anders, was genau schon als Coaching gilt. Und das sorgt oft für Diskussionen. Besonders häufig dabei der Grieche Stefanos Tsitsipas, Weltranglisten-Sechster. Er fordert schon länger, das Coaching zu erlauben, nennt es einen großen Schritt nach vorne. Das ATP-Turnier in Hamburg im Juli wird das erste große Herrenturnier sein, bei dem die neue Regel zählt. Turnierdirektorin Sandra Reichel freut sich darauf.
Diese Beziehung zwischen Coach und Spieler wird sicher noch einmal die Aufmerksamkeit steigern und ich bin gespannt, wie das sein wird. Wird sicher, glaube ich, auch manchmal sehr amüsant sein.
Damit es nicht zu lustig wird, hat die ATP genau festgelegt, wie Coaching funktioniert. Das Ganze beschränkt sich auf kurze Anweisungen, die es nur geben darf, wenn der Spieler auf der gleichen Seite des Platzes wie der Coach ist. Während des laufenden Ballwechsels darf nicht gesprochen werden, Handzeichen gehen aber immer. Die WTA-Tour der Frauen hat einen solchen Testlauf bereits eingeführt. Österreichs ehemalige WTA-Spielerin Barbara Schett, gleichzeitig Moderatorin beim Turnier in Hamburg, findet, dadurch habe sich das Spiel nicht verändert.
Ich habe das jetzt in den letzten Wochen beobachtet. Also da gibt es halt ein paar Gespräche, kurze Gespräche, da kurz mal irgendwelche Tipps. Aber im Endeffekt musst du es auch als Spieler ausführen. Also das ist dann eine Sache, wenn man weiß, okay, so sollte es sein. Und die andere Sache, die Ausführung natürlich.
Auch Oskar Otte glaubt nicht an die große Revolution.
Ich kann es mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, aber ich bin mal gespannt. Es ist ja jetzt ein halbes Jahr Testzeit und ich glaube, die Welt, die Tenniswelt wird dann genau das Auge drauf haben.
Und eine andere Frage ist natürlich auch, ob Tennisgrößen wie Rafael Nadal sich überhaupt von jemandem etwas sagen lassen würden.
Marcel Stuber über das neu erlaubte Coaching im Herrentennis. Und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen guten Abend.